Hallo und herzlich willkommen bei Nebenwertewelt. Mein Name ist Carsten Müller. Ich freue mich natürlich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Ja, ob Strom aus der Steckdose, Stahl im Hochbau oder Smartphones in der Hosentasche, ohne Rohstoffe läuft nichts. Sie sind nicht nur das Rückgrat jeder Volkswirtschaft, sondern letzten Endes auch der Flaschenhals vieler globaler Entwicklungen vom Infrastrukturaufbau bis hin zur Energiewende. Dabei zeigt sich, der Energiehunger wächst, vor allem aber auch in Asien. Während Europa über Dekarbonisierung debattiert, setzen viele Schwellenländer immer noch auf Kohle, Gas und Öl, weil es oft keine Alternativen gibt, die schnell, zuverlässig und vor allen Dingen auch bezahlbar zur Verfügung stehen. Der weltweite Kohleverbrauch lag zum Beispiel im vergangenen Jahr bei einem Allzeithoch von rund 8,8 Milliarden Tonnen. Und die Tendenz zeigt darauf, dass das auch so bleiben wird. Aber auch industrielle Rohstoffe wie Lithium, Kupfer oder eben auch die seltenen Erden rücken zunehmend in den Fokus. Sie gelten als Schlüsselmaterialien für die Dekarbonisierung und Elektrifizierung. In genau diesem Spannungsumfeld bewegt sich die deutsche HMS Bergbau AG, ein global tätiger Rohstoffhändler mit Hauptsitz in Berlin, aber Kundschaft in Vietnam, Indien oder Bangladesch, um nur einige zu nennen. Der Schwerpunkt liegt traditionell auf dem internationalen Kohlehandel, doch das Unternehmen wandelt sich hier zunehmend zum breit aufgestellten Rohstoffdienstleister. Wie diese Transformation im Detail aussieht, wie das funktioniert, wie das Geschäftsmodell funktioniert und vor allem, warum denn HMS als Investment für Anleger interessant sein könnte, darüber spreche ich heute mit Dennis Schwind. Er ist CEO der HMS Bergbau AG. Herr Schwind, herzlich willkommen.
Danke und ja, freue mich auf das Gespräch.
Denke mal, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, dass ich sage, viele unserer Zuhörer oder Zuschauer haben vielleicht von HMS noch nicht ganz so viel gehört. Vielleicht können Sie mal ein bisschen umschreiben oder skizzieren, mit was sich Ihr Unternehmen denn im Detail beschäftigt.
Ja, gerne. Also die HMS Bergbau AG ist ein physischer Rohstoffhändler. Das heißt, wir handeln ja Rohstoffe, im Wesentlichen Massenschüttgüter und da auch vorrangig Kohle, Sie haben es erwähnt, global. Sitzen hier in Berlin mit dem Headquarter seit 30 Jahren, sind also gerade im 30. Jahr und bereiten noch für den Juni eine herrliche Geburtstagsfeier vor. 1995 gegründet von dem Herrn Heinz Schernikau, der zuvor in der DDR den gesamten Energieaußenhandel unter sich hatte und da Kohle, Strom, Gas gehandelt hat. Durch die Wende kam, er hat noch mehrere Jahre im Beistand des Intercool, damals dem größten europäischen Kohlehändler gearbeitet, im Management Board, und 1995 gesagt, das kann ich doch selber, das mache ich auf eigene Rechnung. Und als damals anderthalb Mann-Unternehmen angefangen, hier in Berlin-Köpenick, auch Tatsache in denselben Büros seit 1995, den Rohstoffhandel, damals im Wesentlichen Import von Kohle und Versorgung deutscher Kraftwerke da zu organisieren. Mittlerweile ist wir machen immer noch physischen Rohstoffhandel, mittlerweile ist die Ausrichtung eine andere. Wir haben kein deutsches Geschäft mehr, wir haben wenig europäisches Geschäft. Das findet für uns alles im pazifischen Handelsraum statt. Dementsprechend haben wir auch eine Niederlassungsstruktur, die das so ein bisschen abbildet. Im Wesentlichen da, wo wir unsere Materialien sourcen. Da sitzen wir auch mit Boots on the ground oder da, wo wir die Geschäfte finanzieren. Das heißt in Jakarta, Singapur, Johannesburg, Miami, Dubai, Genf. Jetzt kürzlich eröffnet, das ist so ein bisschen das Netzwerk oder die eigene Niederlassung zum Betrieb der Handelsgesellschaften. Und weil wir mit dem Handel auch dann auch zunehmend über die letzten Jahre ein bisschen Geld verdienen und uns dann auch vertikal integrieren wollen, haben wir dann auch so ein paar Projektbeteiligungen, unter anderem in Botswana, in Kasachstan, aber auch in Deutschland, wo wir eben nach den Rohstoffen suchen, die dann auch später ins Handelsportfolio aufgenommen werden können und einzahlen können.
Sie setzen jetzt nun ganz stark auf internationales Geschäft. Ist das das Einzige, was Sie vielleicht von anderen Rohstoffhändlern unterscheidet? Oder gibt es da, was man ja mal so sagt, unique selling point?
Nee, halt, also ich glaube, dass also Rohstoffhandel ist halt ein internationales Geschäft. Wir sehen in unserem Haupthandelsgut Kohle eben auch die wachsenden Verbräuche global. Das ist ja vielleicht aus europäischer Perspektive oder auch amerikanischer Perspektive nicht, da denkt man, man hat es hier mit einem sterbenden Handelsgut zu tun. Aber wie Sie haben es vorhin richtig erwähnt, nicht, 2024 höchster Verbrauch, 8,8 Milliarden Tonnen. Davon 1,4 Milliarden im seewertigen Handel. Auch das ist eine Rekordzahl und das ist seit Jahren der gleiche Trend. Das, was wir in Europa einsparen und in Amerika wird typischerweise überkompensiert durch die Wachstumsregionen, insbesondere in Asien. Und da sitzen wir halt auch mit unserem Niederlassungsnetzwerk und sind in der Lage, also sowohl zu sourcen als auch dann dort zu vertreiben.
Sie treten ja gegenüber Ihren Kunden im Prinzip so auf, dass Sie sagen, Sie sind ein One-Stop-Shop. Was umfasst denn das alles?
Ja, gut, als Händler, man fragt sich immer so, was ist die Rolle eines Händlers eigentlich? Das habe ich mich selbst auch gefragt, als ich hier begonnen habe vor 13 Jahren mal. Ich kam eigentlich aus einer Produzentenumgebung, aber es gibt da draußen eben auch wirklich noch eine Rolle für einen Händler. Die besteht eben darin, dass Leute oder Konsumenten, die selbst keinen eigenen Marktzugang haben, versorgt werden mit einem Produkt, was also die Qualität hat, die sie brauchen, zu einem Zeitpunkt, an dem sie es brauchen und an einem Lieferort, an dem sie es brauchen, gegebenenfalls mit einer entsprechenden Finanzierung rundherum. Also wir sind so ein bisschen gewachsen mit so einer Kundenstruktur. Ich nenne es mal den kleinen mittelständischen Produzenten in einem Schwellenland. Also vielleicht der indische Zementproduzent, der ein Werk hat, zwei Werke hat, so 3, 4, 5 Mal im Jahr im Markt auftaucht und Kohle beziehen möchte, der braucht eine bestimmte Qualität, der braucht eine bestimmte Menge, der braucht es zu einem bestimmten Zeitpunkt, hat selbst nicht notwendigerweise die Beschaffungsexpertise dafür oder auch nicht immer die notwendige Finanzierungsstruktur dafür. Und dann, ja, da treten wir ein und sagen, jawohl, das können wir für dich lösen. Wenn man das dann auch ein paar Mal hintereinander gut gemacht hat, dann sind es auch dann Beziehungen, die über Jahre und Jahrzehnte hinaus wachsen, so dass man da auch regelmäßig im Kontakt steht.
Sie hatten es ja schon angesprochen. Ihre Kundenstruktur, die scheint mir jetzt ein bisschen doch mittelständischer geprägt zu sein.
Im Grundsatz ja. Da kommen wir her und das werden wir auch, also das pflegen wir, da sind wir auch stolz drauf, dass wir lange gewachsene Kundenbeziehungen dieser Natur haben durchs Balance Sheet und durch den Track Record der insbesondere auch der letzten 3, 4, 5 Jahre genießt es uns aber auch zunehmend dann einen anderen Markt zu adressieren, so große Corporates oder große staatliche Produzenten, staatliche Verbraucher in den Abnahmeländern. Die Ausschreibung machen, die eine bestimmte Liefersicherheit brauchen, einen Track Record brauchen, gegebenenfalls auch Hinterlegungen brauchen, nicht? Also so Performance Bonds und dergleichen, also ein bisschen Cash hinterlegen für den Fall, dass man nicht performt. Das ist ein Kundenkreis, den wir jetzt in den letzten Jahren vermehrt aufschließen, und wo wir dann also auch aufgrund der wachsenden Größe, die wir mitbringen, tatsächlich auch performen können.
Wie sind da ungefähr so die Gewichtungen in Ihrer Kundschaft?
Also ich sage, gut, wir hatten letztes Jahr ein sehr starkes Jahr, zum Beispiel in Vietnam, wo wir mittlerweile zum zugelassenen Lieferanten für 3 staatliche Unternehmen geworden sind. Da sind wir so ein bisschen über, fast so 60-70%. Also, ne, große Unternehmen kaufen groß ein. Aber ja, wir sind dann in der wachsenden Struktur dann schon so 30-40% Klein- und Mittelstand, würde ich sagen.
Sie handeln jetzt aber nicht nur Kohle, sondern auch noch andere Rohstoffe. Was sind denn das für Rohstoffe dann?
Ja, also Massenschüttgüter, alles, was wie auf Schiffe verladen werden kann und eine ähnliche Transportdokumentation, eine ähnliche Finanzierungsstruktur mit sich bringt, können wir handeln. Eisenerz, Chromerz, Manganerze, Kupfererz, Zementprodukte, Liquid Fuels auf opportunistischer Basis, wo es auftaucht. Das haben wir alles schon immer gemacht, auch wie gesagt, weil es ein sehr ähnliches Handelsgut ist und wenn es ähnlich abgewickelt werden kann. Einzig, wir wachsen im Kernbereich so relevant, dass es immer gerade so sichtbar bleibt im Handelsportfolio. Und allen unseren Bemühungen, sich da auch stärker zu engagieren, zum Trotz, wenn man im Kernbereich so stark wächst, dann muss man schauen, dass man den Rest auch weiterhin mitmacht und auch sichtbar hält, ja.
Sie fokussieren sich aber in der Perspektive auch noch auf andere Rohstoffe. Ich habe gelesen, Lithium ist zum Beispiel so ein Thema, was die umtreibt.
Ja, das ist so ein bisschen, nicht? Ich habe vorhin erwähnt, wir sind ein deutsches Unternehmen, Headquarter in Berlin und kein deutsches Geschäft. Das ist natürlich, also ja, das kann man machen, aber also ich bemühe mich da auch darum, dass wir tatsächlich wieder ein deutsches Geschäft, auch ein stabiles und regelmäßiges, wiederkehrendes Geschäft da etablieren können. Vor dem Hintergrund, diese kritischen Mineralien der EU sind von vorrangigem Interesse. Treibt da in Kasachstan, im Osten Kasachstans, in der Alatau-Region, in der Nähe zu China, so ein Grenzgebiet, da eben ein Explorationsprogramm für, ja, ne, also Lithium, Tantal, Niobium. Das ist so ein Multi-Metal-Deposit. Es kommt alles gleichzeitig im Spodumen vor. Da schauen wir, wie sinnvoll eine Produktion sein kann. Kobalt und Nickel sind mehrere Lizenzgebiete, die da auch noch von Interesse sind. Also alles, was ja die EU gerade als strategische Mineralien so klassifiziert hat, interessiert uns dann natürlich auch als Lieferant. Aber nochmal, das ist in erster Linie ein Explorationsprojekt. Wir machen da die ersten Schritte und Tatsache auf eigene Kosten. Aber wir werden da sicherlich so, wenn es lohnt, sich Richtung Produktion zu entwickeln, dann auch mit anderen potenziellen Partnern das Ding weitergehen.
Also habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Sie wollen schon bei dem Handel bleiben, also so Exploration zwar anschieben, aber jetzt nicht dann irgendwann zum Bergbauunternehmen werden.
Das ist richtig. Also wir sind die große Expertise bei uns liegt im Handel und liegt in der Marktkenntnis. Das macht immer Sinn, einen gesicherten Bezug, im Rückraum zu haben. Den kann man sich auch durch Beteiligung an so Produktionsunternehmen durchaus sichern. Aber unser vorrangiges Interesse ist Tatsache da einfach der Handel und aus guter Basis heraus in den Markt versorgen zu können.
Gibt's denn da einen Zeitplan?
Ja, yeah, also für Kasachstan, wie gesagt, Frühphase, nicht? Wir bohren da gerade Löcher und werten alte Sowjetdokumentationen aus. Im Idealfall, also wenn sich das alles als lohnenswert herausstellen sollte, dann hat man da Tatsache die Möglichkeit, über stillgelegte Untertagebereiche dann auch so innerhalb von 3-4 Jahren in die Produktion zu kommen. Aber da müssen wir, wie gesagt, erst noch alle geologischen Ergebnisse abwarten und dann hinter der Hacke ist duster, sagt man im Bergbau. Wenn das gut geht, so dann kann man die nächsten Schritte da gehen.
Ja. Schauen wir mal auf Ihre Zahlen. 2024er Bilanz liegt ja inzwischen vor. Sie hatten einen Umsatzplus von 5%, EBIT sogar 28% plus, die Margen konnten sehr stabil gehalten werden. Was waren denn hier so die besonderen Treiber, damit sie dieses Ergebnis erreichen konnten?
Ja, dann ist es schnell Strom. Da sind wir wieder zurück zur Kohle. Es ist Tatsache der Wachstum im Kernbereich, im Kohlehandel und wir wachsen hier mit einem wachsenden Markt mit und auch über den hinaus eigentlich. Also so ja, ein zunehmender Unternehmenserfolg, den wir auch, also wenn wir gerade mal so ein bisschen Rückschau gehalten, haben wir gesagt, so Mensch, eigentlich haben wir über die letzten 4-5 Jahre sind ja neulich auch mal ausgezeichnet worden, sind eines der schnellst wachsenden 100 deutschen Unternehmen irgendwie, ist uns zugeschickt worden, ein Pokal von Statista und Focus. Waren selbst überrascht davon. Da haben wir gesagt, so, wo kommt es eigentlich her? Naja, es ist ein wachsender Markt. Wir das, was wir machen, machen wir auch relativ gut, kommen auch in schwierigen Umgebungen. Covid, Ukraine-Krise und so weiter, kommen wir eigentlich ganz gut zurecht. Es ist für uns ein Finanzierungsspiel. Wenn wir in der Lage sind, die Geschäfte zu finanzieren, dann können wir es auch machen. Und ja, uns ist über die letzten Jahre dann doch erheblich gelungen, die Finanzierungslinien auszuweiten. Ja, wir haben vor kurzem hier einen Bond begeben, also auch nochmal 50 Millionen in Cash einzusammeln, um da auch ja freies Geschäft da gestalten zu können. Das ist so ein bisschen unser Wachstumsfuel. Wie gesagt, die Gelegenheiten sind da draußen, der Markt wächst. Wir haben ja auch noch einen sehr kleinen Anteil am Gesamtmarkt und wenn wir es finanzieren können, dann können wir tatsächlich auch dieses Geschäft weiter betreiben.
Apropos Finanzierung, ich habe gelesen, die haben 400 Millionen, also Zugang zu 400 Millionen Dollar Handelsfinanzierung. Falls ich etwas Falsches sage, korrigieren Sie mich gerade.
Nee.
Wie wichtig ist das für Ihr Geschäftsmodell?
Die absolute Basis, nicht? Also das ist 400 Millionen klingt viel. Es ist sozusagen, es ist die Sammlung verschiedener Banklinien für LC, also Letter of Credit Finanzierung. Letter of Credit ist ein wunderbares Instrument. Ich habe es in meiner Ausbildungszeit als großes Auslandskaufmann kennengelernt. Das sind Zahlungsversprechungen von Banken untereinander bei Einreichung bestimmter Dokumente zu zahlen. Und dafür stehen halt Kreditvolumina bei Banken zur Verfügung. Das klingt viel, das ist auch viel. Aber solche Handelsfinanzierungen, die sind typischerweise nicht ganz flexibel, nicht? Also nicht jede Bank macht jeden Teil der Erde, nicht jede Bank macht jedes Produkt mit. Also insofern dieses Gesamtvolumen an Finanzierung wird dann, wenn man sich konkrete Transaktionen anguckt, dann auch schnell deutlich kleiner. Man kann auch eigenes Cash im Umlauf und im Einsatz, um Geschäfte zu finanzieren.
Weil wir schon bei Finanzierung sind, kommen wir natürlich auch sehr gerne auf die Unternehmensanleihe zu sprechen, die Sie jetzt gerade imitiert haben. Die soll jetzt Anfang Juni auch in den Sekundärhandel gehen. Platziert wurde, ja. Wurde sie bei institutionellen Investoren. 10% Coupon pro Jahr. Ist ja schon ein ziemlicher Hammer. Wie wollen Sie da das sicherstellen, dass Sie das auch entsprechend finanziell leisten können, stemmen können?
Ja, also können wir, haben wir durchgerechnet, finde ich aber als genauso ein Hammer. Das war für uns Tatsache als wir geplant haben und im Market Sounding waren, nicht, da war das für mich also auch, also mein Gott, will man das? Das ist relativ teures Geld.
Ja.
Wir rechnen durch, wir können tatsächlich, also das Cash hat für uns durchaus einen relativ hohen Wert. Wir nutzen es in der Regel dafür, Banklinien zu hebeln. Also da durch Hinterlegung hier oder da mal einen Limit hochzusetzen bei der Bank oder auch bestimmte Transaktionen. Also du musst dich vorstellen, das Brot- und Buttergeschäft ist, was dann auch die Bank finanziert, ist ein Schiff mit Kohle zu handeln, FOB Richards Bay zum Beispiel, also ein südafrikanischer Hafen, free on board, da ist die Ware auf dem Schiff und man bringt es dann CFR in einen Hafen nach, sagen wir Bangladesch, die Bank finanziert so diesen seewertigen Teil, macht nicht notwendigerweise die Fracht immer mit, also für die Fracht kann man da schon mal eigenes Geld einsetzen und oft bringen wir also auch die Kohle, die dann verladen wird, auch erst in die Beladehäfen. Also man hat dann noch eine vorgelagerte Strecke von der Mine bis zum Beladehafen, der auch finanziert werden muss und das ist so was, wo wir mit eigenem Geld tätig werden und wo Tatsache auch dann größere Margen erwirkt werden können. Und das ist, insofern hat das Cash für uns tatsächlich einen relativ hohen Wert. 10% finde ich auch als üppig. Es hieß immer, als Erstemittent muss man sowas zahlen. Ich nehme das so entgegen, sage, okay, wenn der Finanzmarkt so funktioniert, dann ist es so, aber wir bemühen uns dann sicherlich auch, oder wir werden uns bemühen, dann auch sicherlich das zeitnah zu refinanzieren, weil ja, wir glauben auch nicht, dass das Geschäftsmodell, in dem wir unterwegs sind, solche Aufschläge eigentlich rechtfertigt.
Und schlagen wir mal den Bogen zur Aktie. Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, leider haben es jetzt nicht so die breite Anlegerschaft vielleicht bekannt. Welchen Stellenwert hat denn die Aktie in Ihrem Unternehmen und gibt es da vielleicht Sachen, wo Sie sagen, ich möchte da die Kapitalmarktkommunikation vielleicht noch ein bisschen ausbauen oder mit dem Dividendenwert positionieren?
Ja, also ich komme da nochmal zurück so ein bisschen auf unsere Gründungsgeschichte. Nicht? Der Heinz Schertikow gründet die Gesellschaft 1995 und entscheidet sich auch relativ früh in 2008 da an die Börse zu gehen. Arbeiten eher so unter dieser Zielstellung nicht im internationalen Handelsraum als deutsche börsengelistete Gesellschaft auch den Counterparties ein gewisses Signal zu senden von Vertrauenswürdigkeit, Transparenz, Reporting Obligations. Das hat durchaus auch einen Wert als Counterparty. Darüber hinaus war es immer auch so ein bisschen ein Gedanke, möglicherweise für gesellschaftsrechtliche Verflechtungen, Merger oder Gemisches, mal eine Transaktionswährung in der Hand zu halten. Das waren so ein bisschen die Zielstellung fürs Listing damals. Wir erleben jetzt aber eine Zeit, in der wir, wie gesagt, aufgrund unserer Wachstumsgeschichte, Tatsache vielleicht auch für externe Investoren interessant werden können. Man muss sagen, die Aktie befindet sich zum 74% noch in der Hand der Gründerfamilie. Es gibt einen Free-Float von 26%. Also wer auch so ein bisschen auf den Handel der Aktie schaut, der sieht, da ist relativ wenig Bewegung. Liegt auch schlicht daran, dass wir, ja, wie gesagt, das alles auch am Kapitalmarkt noch so ein bisschen flying high below the radar gehandelt haben. Wir haben unsere Verpflichtungen erfüllt, aber waren nicht notwendigerweise sehr, sehr kommunikativ mit dem Finanzmarkt. So, jetzt gerade so ein bisschen zu beenden, wie gesagt, wir stellen fest, Geld und Verfügbarkeit von Geld ist eigentlich das einzige Wachstumshemmnis auf unserem Weg. Jetzt in meiner Bond haben wir hier sicherlich nochmal gutes Wachstum freigeschaltet, auch Eigenkapital ist für uns durchaus interessant und da ist auch die Eigentümerfamilie durchaus bereit, auch anderes Kapital zuzulassen.
Okay. Vielleicht jetzt nochmal in der Perspektive, man sagt ja immer so klasse, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Was glauben Sie, wo sind bei HMS hier im mittel- bis langfristigen Bereich die besonderen Triebkräfte? Stichwort, wie geht's weiter mit der Kohle? Was glauben Sie, was für eine Dynamik kann sich bei anderen Rohstoffen insgesamt einstellen?
Also ich glaube, Tatsache, wie gesagt, die letzten 5 Jahre waren schon verrückt eigentlich mit dem Wachstum und haben uns auch an so ein paar Dinge glauben lassen, die wir wahrscheinlich für 5 Jahre noch für unmöglich gehalten haben. Ich sage jetzt, wo wir sehen, wie Dinge gemacht werden und wo wir auch in der Lage sind, so einige Restriktionen und Bottlenecks hier in der Finanzierung zu beseitigen, sage ich, die HMS Bergbau AG wird sicherlich in 5 Jahren ein Unternehmen sein, was wahrscheinlich auch eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit haben wird. Ich denke auch vom Wachstum her ein ähnliches Schrittmaß wird halten können. Vielleicht werden wir es nicht wie das in einigen Jahren davor gemacht haben, verdoppeln in Umsätze oder in bewegter Tonnage. Aber wir werden hier sicherlich ein gerüttelt Maß an Bewegungen bei uns noch sehen, dass ich glaube, wir werden dann möglicherweise auch international in, ja, mit Namen wie Vitol und Mercuria und Trafigura Tatsache benannt werden können. Auch wenn HMS Bergbau vielleicht ein bisschen schwieriger auszusprechen ist.
Gibt's denn auch noch ein paar Stellschrauben, gerade was das Stichwort Profitabilität angeht? Wie gesagt, die Margen sind zwar sehr solide, aber ich glaube, bei EBITDA mit 1,5 so in den Prägen, gibt es da noch Möglichkeiten, das auszubauen?
Absolut. Also klassisches Bild eines Händlers, der relativ viel Volumen bewegt und dann immer kleine Margen einsammelt, zwar in einem relativ risikoarmen Geschäft, aber eben nicht mühsam ernährt sich das Eichhorn. Durch unsere Projektbeteiligung an Minen werden wir auch da in der Lage sein, anders einzukaufen und nicht mehr in einem hochkompetitiven Markt einkaufen zu müssen, sondern tatsächlich auch zu Bedingungen, die eben einem Teilhaber zustehen an Produktionsstätten. Und da sind wir kurz davor, eben auch auf eigenes Material zugreifen zu können in Botswana. Das wird im Q4 diesen Jahres, Q1 nächsten Jahres wirksam werden. Des Weiteren ein Anthrazitprojekt in Südafrika, wo ich denke, da können wir auch in diesem Jahr noch in die Produktion gehen. Das sind so sicher Projekte, die eben einen stabilen und durchaus höher margigen Ergebnisbeitrag in die Gesellschaft spielen, um dass man sich da draußen immer so hart abmühen muss im hart umkämpften Handelsgeschäft.
Okay. Ja, Herr Schwind, herzlichen Dank, dass Sie uns heute Ihre Rede und Antwort gestanden haben. Freue mich dann natürlich über die nächsten Zahlen und Nachrichten und vielleicht kann ich Sie jetzt auch hier wieder begrüßen.
Ja, willkommen in Köpenick dann, ja.
Okay, Dankeschön, ne?